Deutschlandfunk. Aus Religion und Gesellschaft.
Jürgen und Axel Haase, beide 57, bilden eine Art Großfamilie. Mit im Haushalt leben ein 32-jähriger Au-pair aus Thailand,
ein 17-jähriger Gastschüler aus Ruanda
und dann ihre eigenen 4 Kinder, die sie mit Unterstützung von Leihmüttern bekommen haben.
Die in Indien geborene Jasmin ist 13. Die 10-jährigen Zwillinge Anna und Alicia sowie die 5-jährige Annika kamen in den USA zur Welt.
100.000 Euro für ein Kind. Ethische Fragen der Leihmutterschaft. Von Michael Hollenbach.
Axel Haase ist der Hausmann, der sich normalerweise um die Kinder kümmert. Axel und Jürgen Haase hatten zunächst alles versucht, um ein Kind zu adoptieren. Jürgen Haase war monatelang in Ruanda, um dort ein Kind zu adoptieren. Alles vergeblich.
Die letzte Chance sahen sie in der Geburt eines Kindes durch eine Leihmutter, was in Deutschland noch verboten ist. Vor 13 Jahren entschlossen sich die beiden, es in Indien zu versuchen. Axel Haase hatte dort nur kurz Kontakt zu jener Frau, der unter Narkose die Eizellen für das Kind entnommen wurden.
Sie ist auch anonym, was uns heute ein bisschen leid tut, dass wir keine Möglichkeit mehr haben, mit der Frau nochmal in Kontakt zu kommen, weil sie ist für uns die eigentliche Mutter.
Juristisch gesehen ist die Eizellenspenderin nicht die Mutter, sondern jene Inderin, der die befruchteten Eizellen eingesetzt wurden und die das Kind in Mumbai zur Welt brachte.
Auch zu ihr haben Axel und Jürgen Haase keinen Kontakt.
4 Stunden nach der Geburt, noch in der Klinik, hat Axel Haase das Kind übernommen.
Vater werden ist nicht schwer. Das ging dann alles relativ problemlos im Verhältnis. Als das Kind dann da war, sind wir dann zum deutschen Generalkonsulat gegangen und wollten halt eben die Papiere fertig gemacht haben. Und da hat sich dann das Auswärtige Amt quergestellt. Und ich bin mit meiner Tochter 1,5 Jahre in Indien geblieben, bis wir sie nach Deutschland reingeklagt haben.
Leihmutterschaft ist in Deutschland gesetzlich verboten. Die ethische Begründung für dieses Verbot liefern unter anderem die christlichen Kirchen. Im römisch-katholischen Katechismus heißt es unter Nummer 2376:
Techniken, die durch das Einschalten einer dritten Person die Gemeinsamkeit der Elternschaft auflösen, sind äußerst verwerflich. Diese Techniken verletzen das Recht des Kindes, von einem Vater und einer Mutter abzustammen, die es kennt und die miteinander ehelich verbunden sind. Sie verletzen ebenso das Recht beider Eheleute, dass der eine nur durch den anderen Vater oder Mutter wird.
Auch die Protestantin Petra Bahr lehnt eine Leihmutterschaft ab.
Die hannoversche Regionalbischöfin ist Mitglied im Deutschen Ethikrat.
Die Möglichkeit, dass diese Frauen das Kind, das sie für jemand anders ausgetragen haben, weiter begleitet, ist allein schon durch die Tausende von Kilometern Abstand oft äußerst schwierig. Das ist ein brutales Geschäft, selbst bei medizinisch guter Versorgung und bei vermuteter Freiwilligkeit dieser Frauen ist es oft Not.
Axel Haase kennt diesen Vorwurf. Dem hält er entgegen.
Wir haben den Frauen viel Geld gegeben. Den Leihmüttern halt insbesondere. Wir ermöglichen ihnen, selbstbestimmt Dinge zu tun, die sie sonst nie in ihrem Leben tun könnten. Das ist für mich das Gegenteil von Ausbeutung.
In Deutschland wenden sich beide großen Kirchen einhellig gegen die Leihmutterschaft.
Das ist was in den USA zum Beispiel ganz anders ist, dass viele Leihmütter sehr religiös sind und eben da so dieser Gedanke stark im Vordergrund steht, dieses anderen was Gutes zu tun, ne? So dieses, so ein bisschen unter diesem Slogan Giving the Gift of Life, ne? Und auch dieser altruistische Gedanke und diese Vorstellung von Familie, also dass Familie so ein ganz hohes Gut ist und man anderen das ermöglichen möchte.
Die Ethnologin Annika König ist Gastprofessorin an der Freien Universität Berlin und forscht seit Jahren zum Thema Leihmutterschaft. Das kulturelle Framing sei in den USA ein ganz anderes als in Deutschland.
Viele der Leihmütter sagen, dass sie das schon auch wegen des Geldes machen, aber dass das nicht der Hauptgrund ist. Ich habe auch einige Familien kennengelernt, wo die Leihmutter zum Beispiel beim ersten Mal Geld bekommen hat und sie dann irgendwie noch ein Geschwisterkind ausgetragen hat und zum Beispiel gesagt hat beim zweiten Kind, ich möchte jetzt aber kein Geld mehr haben.
Die evangelische Theologin Petra Bahr räumt ein, dass es solche Fälle geben mag. Aber Sie gibt zu bedenken:
Mir ist keine Geschichte bekannt, wo die Mathematikprofessorin der Krankenschwester oder der Postausträgerin ein Kind austrägt, sondern auch da ist eine harte finanzielle Asymmetrie auch in solchen Gemeindekontexten vorhanden. Das wird verschleiert, wenn man sagt, aber die Frau möchte das doch so gerne für die andere tun.
Die Motive der Leihmütter würden aber stark von der jeweiligen Kultur und dem Land abhängen, meint Annika König.
In der Ukraine war das so, dass die Frauen ganz klar gesagt haben, natürlich machen wir das wegen des Geldes. Und das ist aber auch dieses ganze kulturelle Framing und die Art und Weise, wie damit umgegangen wird, ist halt auch ganz anders.
Die Berliner Ethnologin stellte sich die Frage, ob die wirtschaftliche Situation beispielsweise der ukrainischen Frauen von reichen Bestelleltern aus Deutschland ausgenutzt werde.
Ich war tatsächlich extrem überrascht, was das für starke Frauen waren. Die haben schon gesagt, ich mache das wegen des Geldes, klar. Aber ich habe mich ganz bewusst dafür entschieden, ich kann irgendwie in diesen 9 Monaten ein Vielfaches dessen verdienen, was ich sonst in meinen 3 Jobs, die ich gleichzeitig arbeite, verdiene.
Um zu sehen, wie sehr Leihmutterschaft auch ein Geschäft ist, reicht ein Blick ins Netz. Das Unternehmen Biotex.com bietet die Dienste ukrainischer Leihmütter an, auch während des Krieges.
All-inclusive Standard. Keine Geschlechtsauswahl, Wartezeit bis zu einem Jahr, Preis $39.900.
All-Inclusive Standard Plus, keine Geschlechtsauswahl, Wartezeit bis zu 6 Monaten, Preis $49.900.
All-Inclusive VIP, Geschlechtsauswahl ist möglich, Wartezeit bis zu 4 Monaten, Babybetreuung rund um die Uhr, Preis $64.900.
Das Unternehmen wirbt damit, dass es keine Altersgrenzen gebe, man auf eine große Datenbank an Eizellenspenderinnen zurückgreifen könne und dass man mit frischen Eizellen arbeite.
Der Bischof der Evangelischen Landeskirche Braunschweig, Christoph Mainz, sieht die Leihmutterschaft sehr skeptisch. Einer seiner Kritikpunkte?
Es ist hier der Anfang gemacht von einer Entwicklung, die bedenklich ist, auch weil sie oft mit der genetischen Selektion verbunden ist.
Die Wunscheltern könnten sich die Hautfarbe und die Haarfarbe der SpenderInnen aussuchen.
Ein typischer Kritikpunkt aus christlichen Beweggründen, meint Annika König.
Wenn man jetzt zum Beispiel aus so einer christlichen Perspektive argumentiert, dann steht vielleicht eher diese Idee von, man soll nicht Gott spielen und man soll nicht reinpfuschen und man soll auch nicht die heteronormative Kleinfamilie irgendwie zerstören oder sowas. Da spielt das vielleicht eher eine wichtigere Rolle.
Das sei aber vor allem eine katholische Sichtweise, sagt Petra Bahr. Sie grenzt sich von dieser Argumentation ab.
Weil es mir nicht um ein Natürlichkeitsprinzip geht, dass nur die wahre Mutter die Geburtsmutter ist. Diese Verklärung des Mutterseins ist nicht mein Punkt, sondern mein Punkt ist, wenn man so will, eher ein sozialethischer als ein medizinethischer im engeren Sinne, weil die Gefahr der Ausnutzungsverhältnisse eben doch so groß ist.
Axel und Jürgen Hase ging es weder um Haut- oder Haarfarbe, aber eine Auswahl haben auch sie vorgenommen.
Nach der Geburt der Zwillinge in den USA waren noch 9 Embryonen tiefgefroren.
Ich bin halt am Ende des Tages doch sehr katholisch sozialisiert. Für mich waren das dann halt Menschen. Die waren 5 Tage alt und wir reden ungefähr über größenordnungsmäßig 250 Zellen, die ich dann zum Leben führen wollte.
Die Leihmutter war mit einer 2. Schwangerschaft einverstanden.
Man wartet ja dann nach dem Einsetzen eines solchen Embryos auf einen Beta-HCG-Wert der schwangeren Frau, um zu sehen, ist sie jetzt wirklich schwanger. Also macht einen Bluttest. Und nach 10 Tagen sollte dann eigentlich dieser Beta-HCG-Wert entsprechend hoch sein und der war dann schon nicht so hoch.
Dann ein 2. Versuch.
Diesmal war der Bluttest vielversprechend. Doch die US-amerikanische Leihmutter, wie die deutschen Väter, warteten vergeblich auf einen Herzschlag des Embryos.
Nun waren nur noch 7 eingefrorene Embryonen vorhanden. Die Hases entschlossen sich zu einer Präimplantationsdiagnostik, um herauszufinden, welche Embryonen die besten Überlebenschancen hätten.
Das heißt, die wurden alle medizinisch beurteilt und die Ärzte haben dann 5 davon aussortiert, wo ich gar kein Problem mit habe, weil ich das aus dem Empfinden heraus als biologischen Vorgang erachte, der auch bei einer traditionellen Schwangerschaft ständig vorkommt, dass Eizellen befruchtet werden, die es halt eben nicht sehr weit schaffen.
Damit blieben nur noch zwei Embryonen übrig. Gemeinsam mit der Leihmutter Jessica überlegten sie:
Eigentlich wollten wir ja keine Zwillinge mehr haben, was machen wir jetzt? Wir haben uns dann dazu entschieden, zwei reinzusetzen. Auch für Jessica ist das ja auch eine Belastung. Und von den zweien ist dann auch tatsächlich nur ein Herzschlag gekommen. Wir haben dann also das gekriegt, was wir wollten, nämlich ein Kind. Und das ganze Embryonenproblem hat sich damit dann für uns zumindest persönlich erledigt.
Auch Gerd Peter Münden und sein Mann Esteban Buelis Münden planen, über eine Leihmutterschaft Kinder zu bekommen.
Wir wollen ja Geschwister haben und von zwei Frauen. Die eine Frau ist 33, hat zwei Kinder und die andere ist 23 und hat zwei Kinder.
Der Plan des Braunschweiger Paares?
Die Eizellen kommen von einer Spenderin, der Samen von Esteban Buelis Münden. Genetische Geschwister, mehr oder weniger gleichzeitig ausgetragen, von zwei Leihmüttern.
Das Paar hat Kontakt zu einer Reproduktionsklinik in Kolumbien, der Heimat von Esteban Buelis Münden. Die beiden konnten bezüglich der Auswahl der Eizellspenderin auch einige Punkte ankreuzen.
Möchten Sie ein Kind, was eher ein ganz dunkler Typ ist, weil es aus der Karibik in Kolumbien kommt? Oder möchten Sie jemand, der ein indigenes Aussehen eher Richtung Peru hat? Oder möchten Sie jemanden, da haben wir gesagt, es ist total egal, wir hätten gerne südamerikanisch-braune Locken. Das haben wir aber sozusagen mit einem Lachen im Gesicht gesagt.
Die Ärztin, die sie in Kolumbien betreut, sei auch Medizinethikerin, ausgebildet an einer katholischen Hochschule, betont Gerd Peter Münden.
Wir haben auch nie ein Foto gesehen oder sonst irgendwas. Also eine Katalogbestellung ist das beim besten Willen nicht.
Und sie betonen, dass sie nicht über die Leihmutter und das heranreifende Kind verfügen wollen.
Was aber uns ganz wichtig ist, die Frauen haben die volle Autonomie. Wenn die im Moment der Geburt feststellen, ich möchte das Kind nicht hergeben, dann bleibt es bei der Mutter.
Uns ist es wichtig, dass die Gesundheit der Frauen im Vordergrund steht. Und wenn das nicht klappt, werden wir es wahrscheinlich zwei- oder dreimal versuchen. Und wenn es nicht klappt, dann ist Gottes Wille für uns.
Die evangelische Bischöfin Petra Bahr vermutet hier einen sehr männlichen Blick auf die Gebärfunktionen der Frauen.
Was bei der Leihmutterschaft auch zu selten Thema ist, dass Schwangerschaft selbst bei bester medizinischer Begleitung immer noch ein riskantes Unternehmen ist für die Gesundheit und das Leben von Frauen und auch den Spätfolgen, die so eine Schwangerschaft haben kann.
Und auch die Rolle der Eizellspenderinnen werde oft verharmlost.
Bei der Eizellspende finde ich eher das Problem, dass sie zu schnell analogisiert wird mit der Samenspende. Man muss sich aber klar machen, dass die Samenspende, ich sag's mal ironisch, ein kurzes Vergnügen ist. Ein netter Studentenjob, nice to have. Eine Eizellspende natürlich bei all den Verbesserungen in der medizinischen Behandlung auch ein harter Eingriff in die körperliche Unversehrtheit von Frauen ist.
Gerd Peter Münden war bis April 2022 ein überaus erfolgreicher Kantor der evangelischen Kirche in Braunschweig. Als Leiter der Domsingschule führte er die größte Einrichtung für evangelische Kirchenmusik in Deutschland.
Gerd Peter Münden verweist darauf, dass seine braunschweigische Landeskirche im Januar 2022 die Ehe für gleichgeschlechtliche und diverse Paare beschlossen habe.
Man hat aber sicherlich keine Gedanken darüber gemacht, dass darüber aus der Wunsch nach Familiengründung entstehen kann.
Doch genau der entstand bei Gerd Peter Münden und seinem Mann.
Die beiden erzählten unter Freunden und Kolleginnen von ihren Überlegungen, durch eine Leihmutterschaft in Kolumbien Kinder zu bekommen.
Die Folge? Die Landeskirche Braunschweig kündigte dem Kantor fristlos.
Und man hat mich nach 23 Jahren verdienstvoller Arbeit deswegen entlassen, obwohl es überhaupt keinen Grund gibt. Also ich habe darüber nachgedacht, es zu tun. Und das hat der evangelischen Kirche in Braunschweig gereicht, sich von dem Kantor zu trennen. Und 600 Familien, stellen Sie sich das mal vor, mit einer E-Mail über unseren Kinderwunsch zu informieren.
Bischof Christoph Mainz hält die Entlassung für gerechtfertigt.
Es geht um die Glaubwürdigkeit des Dienstes. Und wenn jemand mit Kindern und Jugendlichen arbeitet und den Kindern und Jugendlichen vermitteln soll, dass sie von Gott um ihrer selbst willen geliebt sind und selber Kinder als Ware behandelt und sozusagen sich an einer Form des internationalen Menschenhandels beteiligt, dann tun sich da starke Widersprüche auf.
Das Braunschweiger Arbeitsgericht hat entschieden, dass die Kündigung unwirksam ist. Die Landeskirche hat gegen das Urteil Berufung eingelegt. Gerd-Peter Münden arbeitet mittlerweile als Musiklehrer.
Ein Punkt, der beim Thema Leihmutterschaft diskutiert wird: Was ist mit der Bindung zwischen der schwangeren Frau und dem heranreifenden Kind? Annika König berichtet über ihre Recherchen und die Ergebnisse der Forschung.
Dass die meisten dieser Frauen sagen, ich wusste von Anfang an, dass es nicht mein Kind war. Ich habe diese Bindung in der Form gar nicht so aufgebaut. Die Leihmütter, mit denen ich gesprochen habe, da war das wirklich ganz oft so dieses, gar nicht so als was Negatives, sondern wirklich so dieses, okay, ich verstehe mich von Anfang an eher wie eine Nanny oder wie ein Babysitter. Das ist für jemanden, der oder die sich damit nicht auseinandergesetzt hat, erstmal schwer zu verstehen. Aber diese Frauen gehen auch mit dieser Grundeinstellung überhaupt dieses Arrangement ein.
Die Berliner Wissenschaftlerin weist darauf hin, dass eine Frau für eine Leihmutterschaft nur dann in Frage komme, wenn sie bereits eigene Kinder zur Welt gebracht hat. Sie warnt aber auch vor einer Art Muttermythos und stellt sich die Frage:
Warum gehen wir denn eigentlich auch immer so sehr davon aus, dass dieses Bonding so stark ist? Denn auch das ist ja ein kulturelles Konstrukt. Das ist ja was nicht immer so gewesen ist. Also man muss sich ja nur mal zum Beispiel das Ammenwesen angucken oder so. Das ist historisch nicht immer so gewesen. Das ist auch nicht auf der ganzen Welt so. Das heißt, es wird immer angenommen, als wäre das eine biologisch natürliche Tatsache, die aber ja auch sehr stark kulturell geformt ist.
Die Skeptiker der Leihmutterschaft mutmaßen, dass die Kinder ohne ihre leibliche Mutter vielleicht bindungsgestört sein könnten.
So auch der Braunschweiger Bischof Christoph Mainz.
Oft ist es nur die Perspektive der Wunsch- oder Bestelleltern, die da eine Rolle spielt. Und die Perspektive der Kinder und die Perspektive der Leihmütter, die kommt dann zu kurz, sie wird gar nicht gesehen. Und es gibt eben noch überhaupt keine Studien, die etwas darüber aussagen, ob denn diese Trennung kurz nach der Geburt und diese Trennung nach 9 Monaten im Bauch der Geburtsmutter, welche Folgen das eigentlich für das Kind hat.
Da liegt der Bischof allerdings falsch.
In Großbritannien ist Leihmutterschaft unter bestimmten Bedingungen seit 40 Jahren möglich. Seitdem ist es auch ein Thema der Wissenschaft.
Und da ist es halt so, dass man seit 40 Jahren Familien begleitet. Und da haben die geforscht irgendwie mit den Leihmüttern, mit den eigenen Kindern der Leihmütter, mit den Kindern, die durch Leihmutterschaft entstanden sind, mit den Eltern der Kinder, die durch Leihmutterschaft geboren wurden. Und es gibt keine Hinweise darauf, dass diese Kinder irgendwie bindungsgestört sind, dass sie anderweitig auffällig sind.
Die Ampelkoalition hat angekündigt, dass sie sich des Themas Leihmutterschaft annehmen will. Vor allem die FDP plädiert für ein altruistisches Modell, wie in Großbritannien.
Bei aller grundsätzlichen Kritik, auch der evangelische Bischof Christoph Mainz kann sich unter bestimmten Umständen eine altruistische Leihmutterschaft in Deutschland vorstellen.
In dem Moment, in dem kein Geld fließt, ist das ja durchaus vorstellbar. Also ich versperre mich da gar nicht prinzipiell der Debatte. Nur in dem Moment, in dem eben, sag mal, richtig Geld fließt und in dem da auch Frauen in Schwellenländern in einer sozialen Drucksituation damit Geld verdienen, ist für mich der Punkt, wo es nicht mehr geht.
Petra Bahr ist dagegen skeptisch, ob eine gesetzliche Regelung einer Leihmutterschaft überhaupt möglich ist.
Ich kann mir eben nur noch keine rechtliche Regelung vorstellen, in der gesichert ist, dass nicht auch auf diese Weise doch Frauen genötigt werden, aus finanziellen Gründen, aber auch aus moralischen Gründen, zu einer Schwangerschaft.
Sie gibt zu bedenken:
Kinderlosigkeit ist ein wirklich großer Schmerz für Paare. Andererseits entwickelt sich im Moment so etwas über den Gedanken der reproduktiven Selbstbestimmung, als sei die Gemeinschaft diesen Paaren ein Kind schuldig. Mit dem Label Recht auf ein eigenes, auch genetisch eigenes Kind, entsteht plötzlich so etwas, dass aus diesem Abwehrrecht der reproduktiven Selbstbestimmung, das heißt, der Staat hat mir nicht reinzureden, ob ich 1 oder 7 Kinder haben will und mit wem ich die habe, wird plötzlich ein Anspruchsrecht. Deswegen glaube ich, die dahinterliegende, auch ethisch hochanspruchsvolle Frage, die ist: Was meint eigentlich Selbstbestimmung und was bedeutet es, wenn ich meine Selbstbestimmung einlösen muss oder will mit Hilfe der anderen?
Wobei das Thema Leihmutter wahrscheinlich so alt wie die Menschheitsgeschichte ist. Schon die Bibel erzählt davon, dass Sarah, die Frau von Abraham, lange Zeit keine Kinder bekommen konnte. Da sprang Sarahs Dienstmädchen Hagar ein und gebar dem Stammvater von Judentum, Christentum und Islam den Sohn Ismael.
Sie hörten 100.000 Euro für ein Kind, ethische Fragen der Leihmutterschaft. Eine Sendung von Michael Hollenbach. Es sprachen Marietta Bürger und Andreas Potulski. Technik Benno Gromzig. Regie Rainer Delfenthal. Redaktion Christiane Florin. Deutschlandfunk 2023.